60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Potsdam und zwar im Das Minsk Kunsthaus in Potsdam. Hier gibt es eine fantastische Ausstellung Kunst aus der DDR aus der Sammlung Hasso Plattner. Und ich bin verabredet mit Daniel Mills. Er ist der Kurator der Ausstellung und hat eine ganz wilde Mischung zusammengestellt, wie ich finde. Das erste Bild ist von Arno Rink und es ist ein Porträt, kein Selbstporträt, sondern von Henry Schumann. Man sieht einen Herrn am unteren Bildrand, aber vielleicht ist es ganz spannend, neben dem Bild zu erfahren, wer ist Henry Schumann? Ist es ein Deutscher? Man spricht ihn nicht Henri Schumann aus.
Also eigentlich könnte man fast davon ausgehen, dass Henri Schumann eine Variante wäre, weil dieser Kunsthistoriker aus Leipzig, eigentlich ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Sachsen, aber Leipziger Kunsthistoriker geworden, hat sich auch sehr dem französischen Thema gewidmet, hat dann mehrere Monographien und auch über Literaturwissenschaft aus Frankreich geschrieben. Aber wir kennen ihn in diesem Kontext aus dem kunsthistorischen Bereich. Henry Schumann hat dann 76 das Buch Ateliergespräche herausgegeben in dem Verlag VEB E.A. Seemann in Leipzig. Und dieses Buch hat mich bei der Vorbereitung der Ausstellung ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Und um zu ergänzen, der genaue Titel der Ausstellung in voller Länge ist dann Im Dialog und das leitet sich eben von den Ateliergesprächen von Henry Schumann her. Also Henry Schumann hat eigentlich 1974 schon die Idee eingereicht beim Verlag, künstlerische Gespräche im Atelier zu gestalten und als das Buchform herauszugeben, hat dann mit einigen gesprochen im Vorfeld und dann die Ideen beim Verlag eingereicht und dann im Jahr 75, 76 sind die Gespräche durchgeführt worden und das Buch wurde eigentlich zum Schwerpunkttitel 76 im Verlag erhoben worden, ist aber leider erst 77 herausgekommen. Was man aber an dem Manuskript sieht, ist, dass die den 7 durchgestrichen haben und dann 6 dran gehängt haben. Also es war sehr wichtig, dass es 76 erschien. Aber ich betone das, weil eben das Jahr 76 auch für die Ausstellung so kennzeichnend und eigentlich so ein Schlüsselmoment ist.
Das Buch ist auch in der Ausstellung zu sehen, beziehungsweise Teile davon. Es ist ein Interviewbuch mit Künstlerinnen und Künstlern. Unter anderem auch mit Arno Rink, die scheinen befreundet gewesen zu sein, sonst würde es dieses Porträt nicht geben, was so ein bisschen auch zweigeteilt ist.
Also das Porträt war gewissermaßen das Ausgangsbild für die Ausstellung. Ich habe mich dann mit unserem Bestand auseinandergesetzt, habe den Titel Henry Schumann gesehen und habe auch an das Buch gedacht, das ich dann immer wieder bei uns in der Bibliothek gesehen habe. Und das war dann endlich mal der Anlass, das Buch in die Hand zu nehmen, richtig. Und habe dann einige Erkenntnisse gewonnen, die für mich dann da würdig waren, das mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Und das Bild selbst habe ich dann immer für ein Leipziger Bild gehalten, weil eben Arno Rink, Henry Schumann, das sind beide Namen, die man tendenziell mit Leipzig verbindet. Aber ein bisschen Recherche hat dann hergegeben, dass es eigentlich ein Potsdam-Bild ist, was ich dann zu Anfang nicht gedacht hätte. Weil eben 68, als das Bild gemalt wurde, hat Henry Schumann in Potsdam gearbeitet am Armeemuseum. Das war im Marmorpalais in Potsdam damals und ein Neubau wurde dann errichtet in Dresden. Ich meine 75 fertiggestellt oder 74 und dann hat Henry Schumann wieder nach Sachsen gebracht. Aber 7 Jahre lang war dann eben in Potsdam zu Hause und das habe ich dann in seinem Archiv in der Galerie Könitz in Leipzig gefunden. Da habe ich seinen Nachlass durchgesucht und dann habe dann auch eine von ihm selbst geschriebene Biografie gefunden, wo dann eben diese Potsdam-Station gelistet wurde. Aber erst habe ich so ein paar Umschläge gefunden, wo dann Leninallee Potsdam drauf stand und da war ich ganz wuschig auf einmal natürlich, weil das dann doch das Gemälde eine ganz andere Dimension gibt, die für uns als Potsdamer Institution wichtig ist.
Das Spannende an dem Buch, was ja auch ein großer Teil dieser Ausstellung ist und auch Grundlage für ihre Recherchen ist, dass dort nicht nur die Arno Rinks, die Tübkes dieser Republik drin waren, sondern auch Künstler, die eher so ein bisschen unter dem Radar damals arbeiteten.
Ja, das war dann auch mit ein Grund, warum ich dieses Buch so spannend fand. Es ist dann eben nicht nur Heisig, Tübke, die großen Namen war. Matthäuer hat im Übrigen abgesagt, das steht auch in den Unterlagen im Verlag. Aber es wurde dann durchaus versucht, die großen Namen zu engagieren. Aber das war auch ein Schwerpunkt von vornherein, dass nicht nur die großen Namen, sondern auch die, sage ich mal in Anführungsstrichen, Randerscheinungen, das nicht despektierlich gemeint, so im Sinne von der Schwerpunktsetzung in der DDR damals. Und ganz spannend war es dann eben für mich, auch diesen Einblick zu haben in so andere künstlerische Positionen, die man nicht sofort auf dem Radar hat, vielleicht, wenn man über die 70er Jahre in der DDR denkt. Und es war dann vertraglich festgehalten auch, dass die Auswahl direkt bei Henry Schumann liegt. Und das Wort frei ist auch benutzt, eine freie Auswahl. Und das hat er, so wie ich das aus den Unterlagen heraus einschätzen konnte, auch so durchgeführt. Es wurde dann von Verlagsseite nicht so stark eingemischt. Man sieht so ein paar Hinweise, dass er vielleicht in gewisse Richtungen gearbeitet hat, um so diese Fürde-Vertrag einzuhalten. Zum Beispiel, dass dann Willi Sitte aufgezettelt war von Besuch in Halle, der aber nie stattgefunden hat. Also es kann sein, dass das quasi reingelegt wurde, um zu zeigen, okay, ich besuche die Offiziellen, die werden ein Teil vom Projekt, aber dann letzten Endes hat er sein eigenes Ding durchgezogen. Und dann auch diese Namen, wie Sie eben erwähnt haben, wie Karl Friedrich Klaus mit eingezogen, die dann vielleicht nicht in der ersten Reihe damals in der Kulturpolitik.
Ich hatte am Anfang gesagt, dass es eine wilde Mischung ist, weil es sind auch Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung zu sehen. Die ist zweigeteilt. Es gibt im Erdgeschoss eine Ausstellung und im ersten Obergeschoss. Und mir ist Gabriele Stötzer aufgefallen, die natürlich nicht weiter entfernt sein könnte von Arno Rink und Willi Sitte. Warum haben Sie Gabriele Stötzer ausgewählt?
Also die Arbeit ist eigentlich eine Schlüsselarbeit für die Ausstellung. Und ich war sehr froh, dass wir die Arbeit erwerben konnten im Rahmen einer anderen Ausstellung. Also die Arbeit war schon letztes Jahr im Rahmen der Soft Power Ausstellung zu sehen, die eigentlich eine Textilkunstausstellung war. Und eben durch diese Ausstellung bin ich in diese Geschichte von dem Gemälde eingetaucht und habe dann gesehen, dass eben das Buch von Henry Schumann, Ateliergespräche 76, herausgegeben wurde. Eigentlich Ende 76. Und in genau der Zeit ist auch der Fall Biermann gewesen, also die Ausbürgerung von Wolf Biermann, der eigentlich seit Jahren keinen Auftritt mehr in der DDR haben durfte, dann aber überraschenderweise im Herbst 1976 die Genehmigung bekommen hat, Konzerte im Westen zu geben. Und dann hat er eben im November 76 in Köln in der Sporthalle dieses berühmte Konzert gegeben, was dann dazu geführt hat, dass er ausgebürgert wurde. Zwei Tage später wurde es dann offiziell im DDR-Fernseher bekannt gegeben, dass er nicht mehr einreisen darf und dass somit seine Staatsbürgerschaft quasi aufgehoben wird. Und das hat dann natürlich in der Kulturwelt in dem Osten so eine Art Protestwelle ausgelöst. Und das fing dann in Berlin an. Da haben sich einige Maler, Schauspieler, Kulturagierende zusammengeschlossen, einen Brief aufgesetzt und dann Unterschriften gesammelt. Da sind auch andere Maler in der Ausstellung, die sich daran beteiligt haben, wie Peter Herrmann, Nuriel Quevedo, Peter Graf, der nicht mit einer Arbeit vertreten ist, aber in den Gesprächen von Schumann dabei war. Und dann eben hat Gabriele Stötzer in Erfurt so eine lokale Petition gestartet. Sie hat den Berliner Brief zu sich schicken lassen, hat dann selber das abgetippt und hat dann in Erfurt nochmal 11 Unterschriften gesammelt für ihr eigenen Protest sozusagen gegen die Ausbürgerung von Biermann. Das hat aber natürlich Folgen gehabt. An demselben Abend, beziehungsweise am Vorabend, als sie die Protestbrief nach Berlin bringen wollte, ist sie von der Staatssicherheit bzw. der Volkspolizei untersucht worden zu Hause. Die haben den Protestbrief auf dem Küchentisch gefunden und sie wurde dann inhaftiert. Das hatte dann die Folge, dass sie erstmal untersucht wurde, Untersuchungshaft. Sie hatte die Möglichkeit gehabt, ihre Meinung zu ändern, also das quasi auf die Staatsrichtung zu ändern, so dass die dann damit quasi ihr Leben weiter in Ruhe leben kann. Aber sie hat mir erzählt in einem Interview, dass ihre Hand das nicht machen wollte. Sie konnte es nicht heben, um dann eine Unterschrift zu setzen, weil sie wusste, das ist falsch. Und das hat er natürlich dann Konsequenzen gezogen und sie ist dann eben inhaftiert worden, war ein Jahr im Hoheneck, das ist ein berüchtigtes Frauengefängnis in der DDR gewesen und hat dann eben da ein Jahr absitzen müssen und danach hat sie angefangen, sich bildkünstlerisch zu beschäftigen. Davor war sie eher im literarischen Bereich unterwegs, hat eigentlich Pädagogik studiert und wurde dann mitmachen sozusagen. Das ist immer so mitreagieren, mitplanen, mitsprechen. Aber das hat eben bei ihr dazu geführt, dass sie eben inhaftiert wurde und nicht, dass dann irgendwas an der Gesellschaft sich verändert hat. Und das hat ihr Vertrauen in den Sozialismus gebrochen. Und sie hat dann auch gesehen, okay, in dem Kunstbereich sind die Leute irgendwie geschützt. Die können sich ausdrücken, artikulieren. Und sie sind so in der Öffentlichkeit, dass die nicht schnell weggesperrt werden können, weil das wäre dann auffällig. Und dann hat sie gedacht, okay, ich werde in die Richtung gehen. Und die ersten Arbeiten, die sie gemacht haben, waren eben kleinformatige Arbeiten. Und darunter auch der Seher in der Wüste, der hier in der Ausstellung zu sehen ist.
Der Seher in der Wüste ist ein sehr kleinformatiges Bild und sieht etwas aus wie eine Ikone.
Genau, das ist dann die erste Verbindung, die man vielleicht hat. Aber die Realität ist natürlich viel basaler, insofern, dass es ein Waschlappen ist. Sie hat einen Waschlappen auf dem Boden bei sich zu Hause gesehen, in dieser Phase nach dem Gefängnis, wo sie natürlich ein bisschen mental angeschlagen war und hat dann in diesem Lappen auf dem Boden so eine Erscheinung gesehen. Also sie hat gesehen, so diese Fleck oben sah ein bisschen wie ein Kopf aus und dann der Rest sah wie ein Gewand aus, als ob man den Jesus von hinten sieht, der in die Wüste geht. Und dieses Bild hat sich so bei ihr ins Gehirn gebrannt, dass sie gedacht hat, okay, ich muss das jetzt umsetzen als malerisches Werk und dann so ist dann dieses Gemälde entstanden.
Die Ausstellung ist auch betitelt Im Dialog. Welchen Dialog führt Gabriele Stötzer mit Arno Rink?
Also mit Arno Rink kein konkreter Dialog. Also ich habe dann die Ausstellung eigentlich in zwei Kapiteln, können wir das nennen, geteilt. Also unten geht's dann um die Ateliergespräche mit Hendrik Schumann. Also das sind wirklich stattgefundene Dialoge, die abgedruckt wurden 76 bzw. 77 in der DDR. Und dann oben wollte ich das ein bisschen freier gestalten und auch so ein bisschen spekulative arbeiten und vielleicht Sachen zusammenbringen, die nicht zusammengehören. Weil ich finde, so im Kontext von einem Staat wie die DDR sind natürlich die Gespräche, die nicht stattgefunden haben oder die Kontakte, die nicht stattgefunden haben, genauso relevant wie die Gespräche, die tatsächlich stattgefunden haben. Und dann oben sind dann eben drei Dialoge zusammengestellt, von mir kuratiert. Und der erste Dialog ist eben Gabriele Stötzer gegenübergestellt, dann den vier großen Malern aus der DDR, Bernhard Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Willi Sitte. Und das war eine bewusste Entscheidung, weil ich eben eigentlich ein bisschen fast auf technische Weise die Lebensdaten von den Leuten aufgeschrieben habe und guckt, was sind die parallelen Momente, wo die Schicksale sich anders entwickelt haben, wo die eigentlich in demselben Milieu sich bewegt haben oder in derselben Staat auf jeden Fall. Und für mich war es dann interessant zu sehen, 76 ist Wolf Biermann ausgebürgert. Gabriele Stötzer hat diesen Protestbrief geschrieben, unterschrieben, Unterschriften gesammelt, ist dann dafür ins Gefängnis gekommen. Und fast parallel sind dann die vier Maler, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Willi Sitter, Werner Tübke, zu Dokumente in den Westen berufen worden. Also der Einladungsbrief aus dem Büro in Kassel ging, glaube ich, 2 Wochen vor dem Konzert Biermanns raus, sodass zur Zeit des Biermann-Falls war wirklich dann dieses Thema präsent bei allen. Man hat dann damals gesehen, dass Bernhard Heisig zum Beispiel sich nicht sofort geäußert hat zum Fall. Sein Sohn Johannes Heisig, der auch in der Ausstellung beteiligt ist, quasi zum Telefondienst angeordnet, dass er die ganzen Anrufer entgegengenommen hat und gesagt, es ein bisschen Rückendecken gegeben hat im Prinzip. Und mich hat es dann auch interessiert, wie eben Gabriele Stötzer unsichtbar gemacht wurde, während diese vier Male sichtbar gemacht wurden. Also es war irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo die DDR erkannt hat, okay, wir müssen das irgendwie so offener gestalten an der Oberfläche, damit diese Biermann-Fall in solche Momente dann nicht so kritisch aussehen. Das heißt, wir können dann so einen auftretenden Westen durchaus gebrauchen und es wurde dann unterstützt und gefördert durch den Verband Bildende Künstler und dann durch die Kulturpolitik. Andererseits hat man dann doch sehr repressiv gehandelt, indem man dann auch kleinere Stimmen vielleicht sofort unterdrückt hat und in dem Fall von Gabriele Stötzer ins Gefängnis gesteckt hat.
Wer jetzt Gabriele Stötzer noch nicht kennt, dem will ich einen Podcast von Daniel Milnes ans Herz legen. Er hat nämlich mit den Künstlern auch Interviews geführt, die zu dieser Ausstellung dann im Podcast-Player ihres Vertrauens erscheinen. Dieser kleine Werbung sei mir gestattet. Wir hatten gerade Gabriele Stötzer, jetzt Wolfgang Mattheuer. Der hat immer wunderbare Bildtitel und man erkennt die Mattheuers auch in der Ausstellung sofort an dem Himmel. Und der Titel ist Freundlicher Besuch im Braunkohlerevier. Und Sie hatten gerade die Documenta erwähnt. War er mit diesem Werk auf der Documenta?
Genau, Mattheuer hat einige Bilder zur Documenta geschickt nach Kassel. Und dieses Gemälde, das jetzt bei uns in der Sammlung ist, seit ein paar Jahren, war dann eben auf der Documenta in Kassel zu sehen. Und war dann irgendwie der Triggermoment für mich, auch diese Geschichte zu inszenieren in der Ausstellung. Und vor allem auf der Grundlage, dass eben diese zeitliche Überlappungen waren in den Schicksalen zwischen diesen vier Malen und Gabriele Stötzer. Aber das Bild ist dann natürlich an sich sehr spannend. Also auch wenn man die Documenta-Geschichte tilgt, in Anführungsstrichen. Also man kann sehr viel von dem Gemälde abgewinnen, weil das eben auch nicht so besonders positiv die Sachlage darstellt, würde ich sagen. Also man sieht so einen Arbeiter, der quasi von der Arbeit vielleicht nach Hause läuft, über das Revier. Und dann in entgegengesetzte Richtung kommen vier etwas komische Gestalten, die etwas anders angezogen sind, vielleicht Funktionäre, die dann so eine Art Kasten auf dem Kopf haben. Ohne Deckel auch und dann mit maskenhaften Gestalten an allen vier Seiten von dieser Kiste quasi überbemalt. So maskenhaft und ein bisschen komisch, kann man sagen auch, aber hat auch eine Ähnlichkeit mit anderen Gesichten von Mattheuer, wie zum Beispiel von seinen Koloss-Darstellungen. Und was dann auch bei diesen Figuren ganz seltsam ist, ist, dass sie keine Schatten werfen. Also die scheinen irgendwie so eine ganz andere Realität zu gehören wie die Arbeiterklasse. Und dann, das kann man von mir aus durchaus als sehr kritischer Moment verstehen. Aber es wurde anscheinend toleriert, insofern, dass es dann auf der Documenta im Westen zu sehen war. Und in dem Katalogtext, der von Lothar Lang, der zuständige Kurator aus der DDR, geschrieben wurde, hat er geschrieben, dass Mattheuer eben diese Bilder im Dialog eben mit der Realität im sozialistischen Gesellschaft im Osten gemalt hat. Also es wurde so ein bisschen drüber hinweg gesehen.
Ein Künstler, der nicht auf der Documenta in dieser Zeit ausstellen durfte, ist Ralf Kerbach und der ist auch mit einem Werk vertreten. was auch so ein tolles Stück Zeitgeschichte erzählt, wie ich finde. Es heißt Drei Freunde und man sieht eigentlich zwei Freunde und eine Frau.
Also die Dresdner Freunde heißt es richtig, aber das ist dann auch ein Clou, weil eben zu der Zeit, als Ralf Kerbach dieses Gemälde fertiggestellt hat, war er eben schon in West-Berlin. Also ich habe gesagt, es geht in dem Obergeschoss um nicht stattgefundenen Gesprächen, so ein etwas spekulativerer Ansatz. Und eben dieses Gespräch, was man auf der Leinwand dargestellt sieht, habe ich als Dialog für sich aufgefasst, obwohl man auch behaupten könnte, dass da kein Dialog stattfindet, weil eben das so ein Zeitzeugen ist von einem Moment, wo Ralf Kerbach schon in den Westen ausgewandert war und Cornelia Schleimer am Bild zu sehen und Sascha Andersson auch im Bild zu sehen, in den Westen geblieben sind. Also das waren drei sehr enge Freunde in der Dresdner Akademiezeit und in der Subkultur in Dresden der späten 70er, frühen 80er Jahre. Die haben sogar in einem Punkband zusammengespielt, Zwitschermaschine, was Ralf Kerbach selbst als Art Punk beschrieben hat. Der meinte, der hat auch mit anderen Punk-Typen zu tun gehabt, die etwas härter waren als er, so dass er das eher als so eine Art Art Punk beschreiben würde. Und da hat auch Sascha Andersson mitgespielt und Cornelia Schleimer hat dann mit gesungenen Texte gedichtet. Und das Spannende an dem Gemälde ist natürlich auch, dass eine Geschichte da mit am Tisch sitzt, das erst später bekannt wird. Also Ralf Kerbach, wie gesagt, ist 82 schon ausgewandert. Das hatte mehrere Ursachen. Also es wurde ihm immer erschwert, seine eigene Arbeit quasi in der DDR auszustellen und zu machen überhaupt. Zum Beispiel hat er eine Einzelausstellung in der Galerie im Flur hätte haben müssen bei Gabriele Stötze, die es zu der Zeit geführt hat in Erfurt. Und das wurde dann im letzten Moment von der Volkspolizei geschlossen. Man hat gemerkt in diesem Kreis, okay, immer wieder werden die Sachen torpediert und die finden nicht statt, aber man konnte es nicht so richtig erklären. Also man hat einfach gedacht, die kriegen das irgendwo raus. Und dann später ist dann klar geworden, wo diese Quelle war sozusagen. Das ist eben der Sascha Andersson, der mit am Tisch sitzt. Und in den 90er Jahren, als dann die Stasi-Akten einsehbar wurden, hat man so mit ein bisschen Kopfzerbrechen rausbekommen, dass es eben Sascha Andersson gewesen sein muss, der damals die Information an die Staatssicherheit als inoffizieller Mitarbeiter weitergegeben hat. Und das bleibt insofern spannend, dass er selber in den Westen übergegangen ist und hat von den Westen aus immer noch berichtet an die Staatssicherheit über die Szene in Prenzlauer Berg zum Beispiel, hat er Auskunft gegeben. Also es hat dann nicht nach seiner Ausreise aufgehört, diese Tätigkeit. So, da war schon so ein bisschen Conviction dahinter, wie man im Englischen sagen würde. Und Ralf Kerbach hat das in einem Gespräch mit mir als der Sicherheitsbeauftragte in der Gruppe beschrieben, was ich als sehr treffender Name empfand.
Und Cornelia Schleimer hat ihre Stasi-Akten auch ganz wunderbar mit Collagen verarbeitet und Fotos und macht immer noch tolle, wunderbare Bilder. Die nächste Künstlerin habe ich ehrlich gesagt erst durch das Minsk entdeckt. Ruth Wolf Rehfeld, und zwar hat eine ganz besondere Kunstrichtung gemacht. Kann man Kunstrichtung sagen? Weiß ich gar nicht. Mail Art. Was ist Mail Art?
Also ich glaube, Mail Art und Ruth Wolf Rehfeld, die gehören zusammen, aber man muss die auch differenzieren. Weil sie hat dann auch eine malerische Phase gehabt in den 50er Jahren. Sehr stark in dem Stil, was man als Berliner Schule bezeichnen könnte. So ein bisschen Grautöne, düstere Stilllebenerscheinung. Hat sich dann aber mit ihrer Schreibmaschine Kunst zusammen gedacht auch. Also so, wie kann man quasi aus diesem klassischen Format der Malerei und der bildenden Kunst, die man in der Akademie kennt, wie kann man sich außerhalb von diesen Zwängen quasi bewegen? Und dafür hat sie dann eben die Schreibmaschine genommen und hat dann aus Buchstaben und Satzzeichen Bilder generiert, die eigentlich sehr avantgardistisch waren, nicht nur für die DDR, aber insgesamt. Und hat sich dann quasi diese Bewegung in Richtung Fluxus, Mehrart angeschlossen, ohne dass man den direkten Kontakt quasi aus seinem eigenen Heimatland dazu hatte. Und in der Ausstellung haben wir eben Ruth Wolf Rehfeld in einen Dialog mit Thomas Schulz gebracht, polnischer Künstler, der aber heute in Potsdam lebt, hier auch eine eigene Sammlung hat von den Mail-Art-Aktionen, die er damals geführt hat und die Sachen, die er erhalten hat aus aller Welt, inklusive einiger Sachen von Ruth Wolf Rehfeld. Die Mail-Art-KünstlerInnen, die haben sich dann auf regionaler Ebene getroffen und es ist dann den Rehfelds, also Robert Rehfeld, der Ehemann von Ruth Wolf Rehfeld, und Ruth Wolf Rehfeld gelungen, auf einen Kongress zu gehen, wo die dann auch in Kontakt mit polnischen Künstlerinnen gekommen sind, darunter auch Thomas Schulz. Und das hat dazu geführt, dass die 75 eine Ausstellung in Warschau hatten. Und diese Ausstellung gilt als erste Mail-Art-Ausstellung der DDR, auch wenn sie nicht in der DDR stattgefunden hat. Aber interessanterweise hat dann eben 76 in einer Galerie in Pankow, glaube ich, die erste Mail-Art-Ausstellung innerhalb der DDR mit dem Archiv der Rehfelds stattgefunden. Also wieder 76 ein bisschen als Schlüsselmoment in der Kunstgeschichte für die DDR.
Ich glaube, wir müssen noch ein Wort über Mailart verlieren, weil man hat tatsächlich Postkarten oder Briefe an andere Künstler verschickt und hat dann aber auch welche bekommen.
Genau, ich kann dann mehr aus der Perspektive von Thomas Schulz erzählen in dem Fall, weil ich mit ihm dann direkt gesprochen habe in Vorbereitung auf die Ausstellung und der meinte, es war für ihn so eine Art Fenster zur Welt. Also es war eine Möglichkeit, so einen Kontakt zu haben und auch ein politisierter Kontakt durchaus zu Korrespondenten im Ausland und auch im nicht-sozialistischen Ausland, so dass man wirklich sich gefreut hat, zum Briefkasten zu gehen. Der meinte, es war für ihn immer so ein erfreulicher Moment, als der Postbote kam, weil er nicht wusste, was dabei rauskommt, quasi aus dem Briefkasten in dem Fall. Und das hat dann so einen Austausch ermöglicht und die Formate, die die Mailart-KünstlerInnen benutzt haben, haben auch dazu gedient, sich zu vernetzen. Also zum Beispiel in der Ausstellung haben wir so ein Add-and-Pass-Aktion, also so ein Hinzufügen und Weitergeben-Projekt von Thomas Schulz eben ausgestellt, wo dann auch Rudolf Rehfeld teilgenommen hat, damals von der DDR aus. Er hat es dann von Polen ausgeschickt. Und da hat man quasi vorne in so einem Buch seinen Namen und Kontaktdaten, Adresse in dem Fall, reingeschrieben. Und dann konnte man quasi das Buch weiterschicken an die nächste Person, die einem aus seinem eigenen Netzwerk einfällt. Aber so konnte man natürlich alle davor stehenden Namen aus diesem Buch herausschreiben und sein eigenes Netzwerk quasi erweitern damit. Und Thomas Schulz hat diese Bücher, die heißen auch Co-op-Bücher, also Zusammenarbeitshefte, der hat sie als eine Art Ausstellung empfunden, die dann erst vollgehängt ist, wenn die letzte Seite beschrieben ist. Und die Bücher sind dann eben durch die Welt gegangen. Also man sieht, dass es wirklich einige Länder erreicht hat in der Zwischenzeit. Italien, USA, Ostküste, Westküste in den USA, auch Großbritannien dabei, Polen natürlich. Aber Rudolf Rehfeld konnte dann auch in Lateinamerika Kontakte schließen. Also es war nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Und dann eben, wenn diese Bücher voll waren, in dem Fall von Thomas Schulz, sind die dann eben zu ihm zurückgeschickt worden und fungieren als eine Art Ausstellung, die man heute noch betrachten kann. Und in der Ausstellung haben wir so ein, man fragt sich immer, was hat dann diese Geschichte mit der Jetztzeit zu tun? Das vor allem am Minsk, wo wir dann eben Kunst aus der DDR einmal verpflichtet sind, aber auch der Gegenwart. Und das Buch, das wir hier ausgestellt haben und das digitalisiert ist auf einem iPad, so dass man es komplett einsehen kann, ist eben erst November 2024 zu ihm zurückgekommen. Also man sieht, dass diese Geschichte noch aktiv ist, insofern, dass die Sachen, die damals in den 70er losgeschickt wurden, zum Teil erst jetzt ihren Weg zurück zum Absender finden.
Verrückte Geschichte. Wenn man in der ersten Etage in die Ausstellung reinkommt, wird man sofort von einem Bild begrüßt mit einem roten Stern. Es ist von Stefan Plenkers und es heißt Fremde Zeichen. Es ist von 1986. Warum dieser rote Stern? Was sind dort für Zeichen auf dem Bild?
Also ich habe dieses Gemälde ausgesucht, ein bisschen abgekoppelt von der Struktur der Ausstellung. Zum einen, weil leider Stefan Plenkers Ende letzten Jahres gestorben ist. Ich hatte die Ehre, ihn trotzdem kurz davor zu besuchen in Dresden. Und wir haben eben die Geschichte von diesem Gemälde besprochen. Und die ist eigentlich eine ziemlich spannende, weil eben 86, als das Gemälde gemalt wurde, hatte Stefan Plenkers eine Ausstellung beziehungsweise war in der Vorbereitung von einer Ausstellung in West-Berlin über den staatlichen Kunsthandel der DDR. Der staatliche Kunsthandel wurde 1974 eingerichtet als staatliches Apparat, um Kunst aus der DDR im Ausland zu zeigen und eben auch zu vertreiben. Also es ging dann auch letzten Endes darum, Devisen einzubringen, Valute zu schaffen, aber dann auch gewisse Sichtbarkeit festzustellen für die Künstlerinnen aus der DDR. Und das hat sie dann auch in diverse Galerien gebracht, aber auch auf Kunstmessen. Also die waren zum Beispiel in Art Düsseldorf, Art Cologne, Art Basel, Messen in London, auch in Chicago. Also die Kunst ist dann wirklich gesehen worden, insofern, dass die dann mit dem staatlichen Kunsthandel in diverse Kunstkontexte gebracht wurde. Und eben bei Stefan Plenkers handelt es sich um eine Galerie in West-Berlin, die Galerie Neiritz. Das war ein iranischer Galerist, der eigentlich Kunsthandwerke hauptsächlich ausgestellt hat, aber dann auch ein paar Ausstellungen mit Künstlern aus der DDR gemacht hat über den staatlichen Kunsthandel in den 80er Jahren. Das war zum einen Harald Metzkes, der ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist, und auch Stefan Plenkers. Und dieses Gemälde ist eben auf die Vorbereitungszeit zurückzuführen, als Plenkers die Galerie besucht hat und dann ist er mit Hamid Sirdin Neiritz durch West-Berlin gefahren und hat eben zum ersten Mal die Mauer von der Westseite gesehen. Und natürlich von Ostseite konnte man sowieso nicht so nah rangehen, ohne dass es gefährlich wurde. Und die Wand war insofern ziemlich blank und sauber, aber auf der Westseite konnte man eben ran und es war voll mit Graffiti besprüht. Und das hat dann Stefan Plenkers sehr fasziniert, dass diese Mauer von der anderen Seite natürlich komplett anders aussah, einen anderen Charakter hatte sozusagen. Und er hat dann Skizzen angefertigt bei dieser Taxifahrt und beziehungsweise bei der Autofahrt durch West-Berlin und hat dann die danach zu diesem Gemälde zusammengepuzzelt, als eine Art Erinnerung an diese Ausreise, Ausfahrt in den Westen.
Jetzt haben Sie mit der Ausstellung einen ziemlichen verrückten Kosmos geschaffen von Werken, die damals in ihrer Zeit nie zusammen hätten irgendwo ausgestellt werden dürfen wahrscheinlich oder auch sollen. Ich finde das wahnsinnig spannend und interessant. Wie ist es Ihnen gegangen, Sie als gebürtiger Engländer, wenn Sie sich mit solchen auch geschichtlichen Zusammenhängen dann beschäftigen und das in der Kunst dann sehen und auch ausstellen dürfen?
Also da ist natürlich gewissermaßen so eine wilde Mischung, wie Sie gesagt haben, so in Anführungsstrichen, aber ich finde genau das macht spannend. Es ist natürlich einerseits ein gefährlicher Ansatz, weil es vielleicht ein Bild hervorrufen kann, das es nicht so in der Form gab, wenn man sich nicht vertieft mit dem Stoff auseinandersetzt. Aber wir sind jetzt bemüht, mit der Ausstellung genug Kontext zu bieten, um diese Nuancierung zu erkennen. Und ich finde, genau das braucht es jetzt eben in dem Umgang mit Kunst aus der DDR, weil es gibt schon gewissermaßen abgehärtete Fronten zwischen verschiedenen Parteien, die damals anderen Verständnissen von Kunst hatten oder andere Kreise hatten, in denen sie sich bewegt haben. Aber letzten Endes haben die in derselben Stadt geschaffen zum Teil oder in demselben Kosmos sozusagen. Und ich finde, das kann man durchaus zusammenbringen, muss man zusammenbringen. Ich glaube, genau dann wird es auch interessant. Und hier zum Beispiel haben wir auch ein Gemälde von Gerhard Richter mit reingehängt auch, der eigentlich 61 schon ausgewandert ist, dass man sich fragen kann, warum Richter in diesem Kontext. Aber für mich war es dann eben spannend zu sehen, was heißt es, wenn jemand 61 zum Mauerbau schon ausgereist ist. Also was hat diese eine Generation Unterschied in der Ausreisezeit ausgemacht im Sinne von den Möglichkeiten, die sie als Künstler hatten? Also 77, als dann Ralf Kerbach quasi die ersten Schicksalsschläge an der Akademie erfahren hat in Dresden, hat Gerhard Richter eben die erste Einzelausstellung im Centre Pompidou aufgemacht als Eröffnungspräsentation. Und man sieht, dass da Welten dazwischen liegen und dass diese Jahrzehnte in der DDR, wie sich dieses System entwickelt hat, auch dann die Möglichkeiten von den Leuten auch eingegrenzt hat, sich international zu positionieren. Und das sieht man auch ganz klar an Fremde Zeichen von Steffen Plenker, 86 entstanden, wunderbares Bild. Und dann eben Gerhard Richter, A.B. Still aus der Sammlung Hasso-Plattner, ebenfalls 86 entstanden. Ganz andere Auffassung von Abstraktion natürlich. Und bei Plenkes ist es nicht Abstraktion. Es ist eigentlich eine Gegenständlichkeit, die in eine abstrakte Richtung geht. Aber man sieht, dass dann eben diese beiden Male im Nachgang eine ganz andere Rezeption genossen haben. Nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt.
Was mir gerade aufgefallen ist, Sie haben nie DDR-Kunst gesagt.
Nee, das ist ein bisschen unser Policy hier im Haus, dass wir nicht DDR-Kunst sagen, weil das klingt auch so ein bisschen wie ein Monolith. Und es geht uns darum, dass Kunst aus der DDR, eben gekonnt gewählt, der Begriff, dann sich auch auf Positionen bezieht, die zum Beispiel wie ein Ralf Kerbach 83 schon ausgewandert sind. Da war er ganz jung noch, der hat dann viel danach gemacht. Und wir wollen das nicht auf so eine geografische insulare Haltung begrenzen, sondern auch die Frage aufmachen, was gehört eigentlich alles dazu? Und das geht nicht nur räumlich, aber auch zeitlich. Also man kann sich fragen, was ist mit jemand, der 1983 in Leipzig geboren ist? Ist das Kunst aus der DDR noch oder ist das eine ganz andere Sozialisierung, die zu einer ganz anderen Kunst führt? Aber das sind genau die Sachen und die Fragen, die wir als Haus gerne stellen möchten und die wir dann abarbeiten. Also in dieser Ausstellung ist es mehr so eine ältere Generation, sage ich in Anführungsstrichen. Aber in der nächsten Ausstellung im Herbst, Wohnkomplex, Kunst und Leben im Plattenbau, geht es eben so um die nächste Generation danach noch. Also Leute, die in den 70er, 80er geboren sind, die dann ihre Erfahrungen aus der DDR mitnehmen, um Kunst zu produzieren in einem gesamtdeutschen Kontext.
Also Kunst aus der DDR, aus der Sammlung Hasso-Plattner ist gar keine so wilde Mischung. Ich nehme das zurück. Es hat natürlich viele, viele Gedanken und Überlegungen gekostet und es ist eine fantastische Ausstellung geworden, die ich jedem ans Herz legen möchte. Sie läuft noch bis zum 10. August 2025. Ich verlinke Werke in den Shownotes. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.